Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute einen Ausschnitt aus einer Predigt aus dem Jahre 1981 von Pfarrer Heinrich Kemner. Das Thema Barmherzigkeit.
Gnade sei mit uns von unserem Heiland, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort, eigentlich das vorgeschriebene Wort für den nächsten Sonntag, in den Klageliedern Jeremia, Kapitel 3. Darum hoffe ich noch, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue, Herr, ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich nur auf ihn hoffen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wort von heute Morgen aus den Klageliedern Jeremia erschüttert mich immer. Und ich glaube jeden, der es mit dem Herzen hört. Es ist geschrieben, die 5 Lieder, die Jeremia auf den Trümmern von Jerusalem schrieb, sind geschrieben, wenn man so sagen soll, im eigenen Ende. Da, wo man nichts mehr hat, im eigenen. Jerusalem lag in Trümmer, die junge Mannschaft war weggeführt oder tot. Der Tempel lag in Asche und Jeremia fängt sein Klagelied an. Wie liegt diese Stadt zur Wüste, die einst die Königin war unter allen Städten? Nur noch Trümmer. Und das spürt man bei jedem Vers, bei diesem großen Propheten, der wie kaum ein anderer um die Seele seines Volkes gerungen hat, gelitten hat, ja auch verhaftet wurde und von der Kripo des Königs eingelocht wurde, dann spürt man bei diesem Mann den Herzschlag eines Mannes, der die Not seines Volkes bis ins Letzte erlitten hat, dem man das unmöglich absprechen kann. Und die Frage ist nun, warum? Jeremia hat ganz klar, wenn wir den Propheten lesen und die Klagelieder lesen, immer wieder gehämmert auf den einen Punkt. Warum murren die Leute im Leben immer? Ein jeglicher Murre wieder seine Sünde. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde ist der Leute Verderben. Und eben mit diesem Hammer hat er den Widerwillen erregt und den Widerstand der Hölle. Und unter dieser Botschaft wurde er menschlich gesehen, ja, selber in die letzte Anfechtung gestellt. Man nahm seine Botschaft nicht an, sondern man widerstand. Und nun war alles genauso eingetroffen, wie er es gesagt, wie er es verkündet hatte. Der Donner des Gerichtes war über Israel gegangen. Er erlebte den Untergang mit. Er sah, wie die Kolonnen der jungen Israeliten abmarschieren mussten nach Babel. Und nun hätte er sich an den Weg stellen können, das liegt doch nahe, und hätte sagen können, na ja, jetzt haben wir's. Jetzt, wo das heulende Elend da ist. Ich habe es ja immer gesagt, und ihr habt nicht hören wollen, er hätte eine Gerichtspredigt halten können, ohne Gleichen, wo er dann gut dabei wegkam. Und er hätte Anspruch erheben können. Ich habe es gewusst, ich habe es gesagt, ich war nicht mit dabei. Wie leicht nimmt man einen solchen pharisäischen Standpunkt ein? Und ich meine, Brüder und Schwestern, das ist für mich das Erschütternde. Wenn ich die Klagelieder lese, genau das Gegenteil. Er erleidet die Not seines Volkes auch da noch. Er hebt nicht die geballte Faust. Er verflucht dies Volk nicht, das sich nicht bekehrt hat, sondern er marschiert innerlich mit nach Babel. Er sieht auf die Trümmer, er sieht das Ende, er wusste es, aber dann schließt er seine Klagelieder. Das ist für mich eigentlich der erschütterndste Vers in den ganzen Klageliedern. Er schließt seine Klagelieder mit dem erschütternden Gebet: Herr, bringe uns wieder heim, dass wir wieder zu dir kommen. Punkt. Damit schließt er ab. Damit geht er weg. Mit diesem erschütternden Schrei eines Propheten, der menschlich gesehen eine Gerichtsrede halten konnte. Das ist die wahre Größe eines Menschen. Wenn er die Not des anderen erleidet, dann hat man Nähe. Dann findet man Begegnung. Nur unter dieser Prämisse, sonst nicht. Hast du einen Menschen um dich herum, in der Familie, in der Verwandtschaft, den du nicht erreichst, erleide ihn. Nur so ist Begegnung möglich. Heute und morgen. Und seht, hier in diesem Ende, wo er eigentlich für sein Volk die Bankrotterklärung ja abgibt, und sie ist, wo alles aus zu sein scheint, da ist die Krise, wo er das, was noch geblieben ist, überschaut. Und in diesem Ende, da sieht er ja den Silberstreifen der Hoffnung noch am Horizont. Darum hoffe ich noch. Die Frage der Hoffnung ist, meine ich, in solchen schweren Krisen, wie wir sie heute und morgen auch in unserem Volk erleben, die eigentliche Frage. Meine persönliche Not ist immer die und meine Angst, dass wir auch in einer gewissen modernistischen Theologie und mit allen frommen Worten, die wir bringen, die Hoffnung leicht reduzieren auf eine billige Mitmenschlichkeit, die richtig und wichtig ist, die aber gar nicht entscheidend ist, auf den Nachholbedarf an Kasseler Rippen, an Maschinen und was da alles ist, dass das Nummer eins wird, dass wir die Hoffnung reduzieren in den Nachholbedarf, den die Parteien anpreisen, heute am Wahltag besonders. Ich habe eben meinen Stimmzettel reingeworfen. Nicht wahr? Und dass jede Wahl auch in unserem Volk bedeutet, welche Hoffnung wählen wir? Die Diesseitshoffnung oder ist die Hoffnung, die unsere Lebensfrage sucht als Erfüllung, woher, wozu, wohin? Hat diese Hoffnung die Stabilität und die Gewissheit, das Durchstehvermögen in allen Lagen, auch in den schwersten Kriegen, in Not, in Tod, auch wenn die Neutronenbombe morgen kommt? Das ist die Frage. Oder werden wir nervös, machen wir Friedensmärsche, regen wir uns auf? Wollen wir selber Hoffnung bilden und sie suchen und finden? Brüder, das geht nicht. Das ist hier, meine ich, das Große, das Kapital, das im Konkurs geblieben ist bei den Propheten. Darum hoffe ich noch, die Hoffnung ist, die, von der er weiß, sie zerbricht nicht und wenn alles zerbricht. Sie ist stark genug und überdauert auch Grab und Sarg. Sie liegt letztlich begründet in der Verheißung Gottes und in der Gewissheit, die er selber gegeben, die er selber beschworen. Darum hoffe ich noch. Und deshalb ist die Hoffnungsfrage, wenn ich so sagen soll, auch für dich und mich, die Lebensfrage im Letzten. Weil, wenn du keine Hoffnung hast, du praktisch ja da bist, wo Dante geschrieben hat über der Hölle, ihr, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung draußen. Wer keine Hoffnung hat, lebt in der Hölle. Lebt ohne Antwort auf seine Lebensfrage, die eine gewisse Hoffnung sucht. Und wer ohne Hoffnung lebt, lebt im Sterben. Ein griechischer Schriftsteller schreibt von den Tagen, wo die Pest in Athen war und die Menschen wie die Heuschrecken immer starben, laufend am Band. Ein Satz, den ich an der Front auch erlebt habe. Ich habe es schon mal erzählt, will ich nicht noch mal erzählen. Aber dieser Satz ist mir wichtig geworden. Thukydides schreibt, dass im selben Maße, wie die Hoffnung schwand auf Leben, der Tod sich beschleunigte. Das weiß jeder Arzt. Und deshalb lügt er oft, wenn er einen Sterbenden vor sich hat. Mir hat ein Chirurg, ein mir befreundeter Arzt, gesagt, dass er es, und er eigentlich Christ sein will, dass er es nicht fertig brächte, wenn er abends die Visite macht und fühlt den Puls und sieht den Mann oder die Frau da liegen, dass er als Arzt genau weiß, heute Nacht ist aus. Und der Mann fragt, wie ist es, dass er nicht den Mut hat, ihm zu sagen, es ist die letzte, morgen bist du nicht mehr. Eine erlogene Hoffnung, so gut sie ist, hält nicht. Ich möchte in meiner letzten Stunde nicht belogen werden. Es wäre mir lieber, wenn man sagt, genau, heute Nacht stirbst du. Denn die Frage, die ja unumgänglich ist, wir können sie wohl vor uns herschieben, rausschieben, die bleibt ja. Nämlich die Frage nach einer lebendigen Hoffnung, auf die Jeremia hier zurückgreifen muss. Da, wo nichts mehr zu hoffen ist, die Frage, was bleibt nun? Darum hoffe ich noch. Und dies Gebäude der Hoffnung, wenn ich recht sehe, auf das Jeremia hofft, ist von zwei Säulen getragen. Und verankert im Fundament der Treue Gottes. Die eine Säule, die er nennt, ist, darum hoffe ich noch, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Er schaut dem Gott ins Herz, der über Horeb und Sinai, über die Altäre Abrahams, über den vielen Zerbruch, in der Wüste, über all die Abwendung, über all die Verkehrtheiten, über all die Siege, die der Teufel gefeiert hat in Israel. Er schaut auf den Gott, der die Untreue gestraft, in Gericht und Gnade, aber der immer wieder doch Güte hat. Und mitten im Erbarmen die Güte, mitten im Gericht die Güte wieder aufleuchten lässt. Es ist für mich immer erschütternd in der Geschichte Israels, wie in dem Augenblick, wo das Volk eigentlich als Volk der Verheißung, als königliches Priestertum, als Volk des Eigentums seine Chance verloren hatte, sie dahin war, dass die Propheten in dem Augenblick nicht die Hoffnung begraben, sondern immer reden von dem heiligen Rest, von dem Überrest, der nun an die Reihe kommt. Wenn Gott, anders gesprochen heute, meine ich, die Volkskirche nicht mehr erreicht, dann hat er in der Volkskirche doch noch einen Überrest. Und dann, wenn alles mulmig wird, dann muss Krelingen Oase sein und von da aus muss Bewegung kommen. Da sind wir gefragt. Aber nicht, dass wir nun Anklage erheben. Nicht, dass wir eine Bekenntnisfront werden, die nur richtet und mit den Stecken des Treibers. Nicht wahr? Das wäre auch falsch. weil man ja den Glauben nicht schaffen kann, wenn Gott ihn nicht schafft. Wir müssen in dieser angefochtenen Stellung unseren Dienst tun. Und gerade da liegt die Verheißung und die Chance, dass wir zwischen Skylla und Charybdis den Weg suchen, wie so ein verehrter Maulesel, von Tag zu Tag, in einer Hoffnung, die uns selber trägt und die wir den anderen verkaufen können, wenn sie die Tragkraft hat, uns selber in allen Lagen als echt sich erweist und unser Wort durch den Heiligen Geist dann beglaubigt wird im Zeugnis, in seinem Wort. Das ist wichtig. Das ist der Segen der Anfechtung. Der heilige Rest war in Israel. Wenn das Volk Israel sein wird wie der Sand am Meer, sagt der Prophet, in einer bestimmten Zeitstunde, damals, wo das Volk aufgegeben war von Gott, so wird nur noch der Überrest selig. Sie werden kommen vom Morgen, vom Abend, mit Abraham und Israel, mit Isaak im Himmelreich sitzen. Und wenn der Baum abgehauen ist, der Baum stumpf, Jesaja, der bringt doch noch Frucht. Die Stillen im Lande, die damals bei der Geburt Jesu noch waren, das waren die eigentlichen Träger der Verheißung. Das waren nicht viele. Und man kann verstehen, wie ein Elia, der größte Wortprophet in seiner Zeitstunde, dachte, es ist alles aus, da in der Wüste liegt. Herr, nimm meine Seele von mir, die Gestapo hinter ihm ist, die Isabel, die Teufelsweib, ihm auf dem Hals ist und er den Blick verliert und verloren hat und nun nur noch sich selber so müde mitschleppt. Herr, nimm meine Seele von mir und der liebe Gott ihm nachläuft und ihn einen Krug Wasser nicht wahrer bringt. Nicht einen guten Rheinwein und dann knochenhartes Brot. Nicht? Ich muss mich immer wundern, dass Elia, ich kann verstehen, dass er zweimal wachgerüttelt wurde, denn ich weiß nicht, da hat man so eine eiserne Ration, da kriegt man Wasser hingesetzt in der Wüste, nicht? Dann denkt man gar doch, naja, wenn es 8 Spiegeleier gewesen wären und richtigen ordentlichen Schinkenbutter, nicht? Nein, Gott behandelt seine Knechte ganz gar. Er hält sie furchtbar kurz aus bestimmten Gründen, damit sie nicht kentern. Er hält sie ganz kurz, damit sie in der Anfechtung mürbe werden. Er will die Anfechtung, denn nur in der Anfechtung erfahren wir die Verheißung. Nur in unserem eigenen Ende geht der Morgenstern auf in unserem Herzen. Nur dort fand Hiob die Gewissheit, ich weiß. Eine Gewissheit, die nicht mehr mit der Ratio sich deuten lässt. Wie Paulus übersetzt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Ich habe mal einen gelehrten Professor gefragt, Theologieprofessor, können Sie mir das erklären, wie das ist mit diesem Zeugnis? Ich sagte mir, nein, das kann ich nicht. Ich sage, nein, aber erfahren kann man's. Sehen Sie, diese eine Säule ist die Güte Gottes. Die Güte Gottes ist, dass wir nicht gar aus sind. Sie leuchtet auf, auch im Gericht. Erst wenn du krank bist, merkst du, was das für eine Güte ist. Ich habe ein Jahr jetzt ein kaputtes Bein mitgeschleppt durch die Pilzgeschichte, wenn ich das sagen darf, aus meinem eigenen. Und wie oft war ich müde und matt, wenn ich die Schmerzen hatte nachts. Jetzt ist es heil. Und ich kann nach Amerika fliegen und bin glücklich mit einem, naja, meine Frau, die wickelt's noch ein, aber immerhin, es ist doch jetzt in Ordnung, nicht? Und ich merke sofort, wie die Lebenskraft, wie der Schwung wiederkommt. Wie der alte Kämmerer wieder jung wird. Ihr versteht mich? Also irgendwie, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du so irgendwo Bauchweh hast oder eine Krankheit, etwas mitschleppst, nicht, dann bist du sofort gedrückt. Dann erst merkst du, was die Gesundheit bedeutet, was das für eine Güte Gottes ist, was der erste Artikel meint. Das Kleider, Schuh, Essen, Trinken, Haus, Hof, Acker, Vieh, alle Güter, dass das alles, was uns so zufällt, dass, wenn wir das so nehmen, ohne die Güte Gottes zu bedenken, die Güte Gottes, die so weit der Himmel ist, wie der Psalmist sagt, dass wir die Güte Gottes, wenn wir sie so selbstverständlich nehmen, wenn wir am Erntedankfest nicht mehr Danke sagen können, dass dann sie gerichtet wird, dass sie dann Diebstahl ist an Gottes Ehre. Dass wir das jetzt kapieren, wenn einmal es anders kommt. Wenn Gott uns kurz nimmt. Ja, deine Güte, sie geht mit und sie lässt uns nicht los. Auch nicht, wenn die Güte Gottes uns hart anfangen muss und hart nehmen muss. Deine Güte macht's, dass wir nicht gar aus sind. Anders gesprochen, Jeremia weiß, dieser Tunnel, in dem Israel sich jetzt befindet, diese Anfechtung hat einen Ausgang. Er weiß nicht wann und nicht wie, aber Gott wird seine Verheißung halten. Er ist überzeugt, er lässt Gott nicht los, die Güte geht mit. Und in diesem Vertrauen, in dieser, ich würde fast sagen, kindhaften Einfalt, die man hat, da hat man Gott. Ich habe als Junge immer geglaubt, als kleiner Junge, mein Vater könnte alles. Von der Einbildung. Aber ich meine, wenn ich es so sagen soll, aus meiner eigenen Glaubenserfahrung, dass diese ganz einfältige Art, ich traue Gott zu, dass er mir hilft. Ich tue das, was Deitenbeck mir schrieb, als ich vor 12 Jahren da im Krankenhaus mit meiner Frau lag und im Ende, da schrieb Deitenbeck mir auf einer Karte, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich weiß, dass du es gut meinst. Deine Güte geht mit, ne? Knochen sind kaputt, alles, ja. Ich will vielleicht am Ende sein. Und es war nicht leicht, es war ein ganz schwerer Augenblick für mich, als ein Kirchenvorsteher aus meiner alten Gemeinde kam und mir da am Bett das harte Wort sagte, ja, Herr Pastor, da müssen Sie sich mit abfinden, dass Sie Ihr Leben mit Krücken gehen müssen. Der Arzt hat mir das eben draußen gesagt. Weißt du, wie das ist? Junge, nicht? Dann geht was hoch. Ganz Leben mit Krücken, ich? Was? Siehst du, dann rebelliert etwas. Gott hat's nicht getan. Aber seht, ich wollte sagen, dass wir die Güte Gottes nicht wie einen Raub nehmen. Dass wir die kleinen Dinge, die Alltagsfreuden, Essen, Trinken und diese ganz einfachen Dinge nehmen als Geschenk. Dass die Blume draußen uns noch anspricht. Dass die Natur und alles das, was Gott gegeben, uns noch erfreut. Dass ich mich noch aus dem eigenen lösen kann. Und ich mich verlieren kann. Wer das nicht mehr kann, wer sich selber mitschleppt, wer die Güte Gottes nicht mehr erlebt und von ihr nicht bestimmt wird, der ist allerdings ohne Hoffnung. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule, meine ich, das ist die Säule, die hier das Gebäude der Hoffnung trägt bei Jeremia, das ist die Säule, deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Das ist die Barmherzigkeit. Nicht eine Barmherzigkeit, ja, die oft, und da hören wir oft falsch, wenn ich nach meiner Deutung, die oft uns erscheint als größte Unbarmherzigkeit. Nämlich die Barmherzigkeit Gottes hat immer eine Entelechie, würde Goethe sagen, eine Ausrichtung, eine verborgene Entwicklung, ein Ziel, eine Ausrichtung, die oft durch Zerbruch geht, die oft durch Not geht, die oft durch Leid geht, aber die uns immer dann meistens erreicht, wo wir es am wenigsten denken, wo wir denken, hier ist alles aus, dass gerade da Gott Begegnung sucht und da uns fähig macht, dass wir wach werden und uns wachrütteln kann. Das ist die Entelechie des 23. Psalmes, die, wo es am Ende heißt, nicht wahr, Gutes und Barmherzigkeit. Was steht denn da? Werden mir folgen mein Leben lang. Aha, sie erreicht mich erst im Hause des Herrn. Alle Barmherzigkeit, anders gesprochen, die du hier als Barmherzigkeit nimmst, meinethalb, wenn du 1 Million gewinnst, wenn alle deine Träume erfüllst, die du suchst, und alles das, was dir vorschwebt, wenn du das alles erreichst, der Nachholbedarf, den eine Jugend sucht heute, von den Massenmedien angestiftet, nicht etwa im Sex, in all diesen Dingen, die angeboten werden. Wenn das alles erreicht wäre, du würdest, das wäre die größte Unbarmherzigkeit, du würdest daran kaputt gehen vielleicht. Die Barmherzigkeit Gottes hat eine Ausrichtung und sie erreicht uns erst in der Völligkeit im Hause des Herrn. Also alles ist ausgerichtet. Ich möchte es einfach sagen mit dem Kindergebet, das meine Oma mir gelernt. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Nicht diese ganz einfältige Ausrichtung zum Himmel hin. Wenn ich die Hoffnung und Gewissheit verloren habe, als berufen zu den Stufen her vor deinem Thron, wenn ich diese Ausrichtung meines Lebens verloren habe, dann bin ich in der Tierwelt. Dann versuche ich mit Darwin mein Leben zu erklären. Dann suche ich Hypothesen und Dialektiken, die vielleicht mich beruhigen, vielleicht, wo ich meine Sünde mit retuschieren kann. Das ist so billig. Aber ich bleibe nicht echt. Ich nehme mich nicht ernst. Wenn ich Gott ernst nehme und meine Lebensfrage nicht wahr, dann ist die Barmherzigkeit Gottes doch etwas mehr als nur, was ich wünsche und träume. Ich bin heute, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, und das darf ich wohl sagen, am allerdankbarsten für das Tief in meinem Leben. Dankbar dem Mann, der 500 Meter von hier, hier im Düsseldorfer Wald, mir die Pistole an die Schläfe gesetzt, der mir den Schädel eingeschlagen hat, 42. Dankbar für den Spieß, den ich als Soldat hatte, der mich in Schweinestall schickte, 24 Mal Schweinestall schruppen. Zwei nahmen Selbstmord. Ich war nah dran. Ja, nah dran. Oh, ich hätte am liebsten, ja, dem Mann das Knick umgedreht. Und ich war nah dran, Bursche. Nicht? Habe ich wenigstens den Trost, wenn das Kriegsgericht mich hochzieht, dass ein Schweinhund weniger ist. So denkt man. Genau wie Mose. Da habe ich Mose kapiert, der den Ägypter einfach dort schlug. Und meint, damit kann man es schaffen. Oder die Rebellen in Berlin. Ran an den Feind, nicht? Das natürliche menschliche Herz, wo wir die Lösung suchen und doch nicht finden im Letzten, doch nicht haben, genau das Verkehrte machen. Verstehst du das? Nicht, das ist das eigene Herz, was so geht. Und gerade da liegen die Gefahren. Wie bin ich dem Herrn dankbar für diese Stunden des Zerbruches? Die gehen hautnah. Sind nicht einfach. Man kann in solchen Augenblicken auch absinken. Man kann alles verlieren. Und dass es nicht gar aus ist, ist die Güte des Herrn und die Barmherzigkeit Gottes. Diese Gewissheit möchte ich dir wünschen, die hatte Jeremia mitten in den Klageliedern. Die nimm du heute Morgen mit, dann läuten Heimatglocken. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden. Du bist mein, ich bin dein, haben wir eben gesungen. Niemand kann uns scheiden. Du bist mein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Ich bin dein, weil ich dich fasse, wie Jeremia, und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Der Herr ist mein Teil, mein Erbteil, spricht meine Seele. Amen.
Sie hörten einen Ausschnitt aus einer Predigt von Pfarrer Heinrich Kemner 1981. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.